HR Info. Kulturlust.
Mit Juliana Orth. In dieser Woche wird die Pressefreiheit gefeiert und daran erinnert, wie wichtig sie für uns und das Funktionieren unserer Demokratie ist. Die Pressefreiheit gibt Journalisten das Recht und die Möglichkeit, Missstände aufzuspüren und zu veröffentlichen. Und sie verleiht auch den Kritikern in der Kultur die Freiheit, zu sagen und zu schreiben, was sie meinen. Auch wenn es manchmal wehtut.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Er kann viel, dieser Martin Walser. Erzählen kann er ums Verrecken nicht.
Sind Kritiker noch so? Ist der Typ Kritiker, wie ihn Marcel Reich-Ranicki verkörperte, ausgestorben? Darum geht es in dieser Kulturlust. Wenn man zurückblickt in die Geschichte der Kritik, dann landet man zwangsläufig bei Alfred Kerr. Und der hat sich sehr unzweideutig über Bertolt Brecht hergemacht.
Jemand kann Zitherspieler werden, jemand kann Möbeltischler werden, jemand kann Lithograf sein oder im Baugeschäft. Aber warum Dramatiker, wenn ihm just diese Fähigkeit mangelt?
Das liegt nun ziemlich weit zurück und die Stücke von Bertolt Brecht werden bis heute gespielt. Da lag Alfred Kerr also offenkundig weit daneben mit seiner Kritik. Aber man kennt das Phänomen. Der Kritiker, der weit ausholt und dann richtig zuschlägt, der in seiner Kritik rücksichtslos ist und einkalkuliert, dass er Berufsbiografien vernichtet oder das vielleicht sogar zum Ziel hat. Ist diese Art Kritiker heute ausgestorben? Die Frage geht an Peter von Becker. Er ist selber Kritiker, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die FAZ und die Zeit. Beim Berliner Tagesspiegel hat er lange das Kulturressort geleitet und schreibt dort bis heute. Außerdem ist er Schriftsteller und er lehrt Kulturjournalismus an der Berliner Universität der Künste. Herr von Becker, was ist mit diesem Kritikertypus?
Also ich glaube, einen Kerr gibt es heute nicht mehr. Und die Zielsetzung, gar jemanden zu vernichten, das ist so eine Tonlage, die findet sich heute in der Laienspielschar von Kritikern, die sich über alles Mögliche äußern, im Internet vielleicht. Es ist etwas gerade, was wir nicht wollen, weil der hehre Ansatz der Kritik ist ja eigentlich doch sowas dann wie Aufklärung, wie eben eine Tätigkeit im Lichte der von Ihnen genannten Pressefreiheit. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen ein Irrtum zu glauben, Kritiker seien verliebt in Verrisse. Meine Erfahrung ist, dass sie für einen Hymnus viel mehr Platz in jeder großen Zeitung kriegen als umgekehrt. Das Ziel ist doch eigentlich, das Publikum zu gewinnen für Kunst und Kultur.
Was ist denn für Sie eine richtig gute Kritik? Was macht die aus?
Eine gute Kritik ist dann, wenn sie ein bisschen nachvollziehbar ist für den Leser oder Hörer oder Seher. Man kann jetzt nicht immer alle seine ganzen Bestecke und noch das letzte kleine Gäbelchen, mit dem man als Kritiker hantiert, auspacken. Aber es sollte so ein bisschen die eigenen Kriterien, die eigenen Maßstäbe sollten durchscheinen und auch durchsichtig sein für den Leser. Er sollte mitgenommen werden und gleichzeitig sollte aber auch so etwas wie ein empathisches, das muss nicht sympathisch heißen, aber ein empathisches Verständnis auch für Künstler, Künstlerinnen, die man bespricht, da sein. Das heißt also auch so etwas wie Information. Aber das Ganze natürlich, nur dann ist Kritik reizvoll, wenn es auch mit einer starken Subjektivität des Urteils geprägt ist. Der Kritiker ist ja keine Instanz, er verbreitet nicht Nachrichten, sondern Meinungen.
Gibt es denn einen Kritiker, der für Sie da quasi so idealtypisch ist? Oder gibt es einen, an dem Sie sich besonders gerieben haben, an dem Sie gewachsen sind in Ihrem eigenen Schaffen?
Also mich haben dann immer Kritiker gereizt, die einfach gut geschrieben haben. Das tut zum Beispiel Kerr, manchmal ein bisschen manieriert. Das waren aber auch andere wie eben in der Musikkritik Joachim Kaiser, in der Literaturkritik Leute wie Reinhard Baumgart, manchmal, nicht immer, Reich-Ranicki, den ich auch kannte und wir haben auch zusammengearbeitet. Dessen Temperament habe ich immer sehr geschätzt, aber er hat manchmal auch einen sehr groben Keil auf einen Klotz gesetzt oder einen mit der Axt zugeschlagen, wo vielleicht ein feineres Instrument besser gewesen wäre. Joachim Kaiser von der Süddeutschen Zeitung, der wohl in seiner besten Zeit der wichtigste deutsche Musikkritiker war, hat immer gesagt, suaviter in modo, fortiter in re. Das heißt also sanft in der Weise, aber entschieden in der Sache. Das heißt also lieber mal mit dem Florett zustechen, nicht gleich mit dem breiten Säbel.
Sie schreiben ja nicht nur selber Kritiken, sondern Sie unterrichten ja auch Studenten in Kulturjournalismus. Die Kritik ist ja da eine der ganz hohen Formen. Was sagen Sie Ihren Studenten, worauf sie achten müssen, wenn sie eine Kritik schreiben?
Man sollte sozusagen den wandernden Blick pflegen, nämlich von einem Werk und dessen eigenen Bedingungen, wenn man ein Konzert, ein Theaterstück, einen Film oder ein Buch bespricht, zu den eigenen Erfahrungen, Maßstäben, die natürlich auch der eigene Zeithorizont ist. Und so sollte das sozusagen im Idealfall ein Dialog werden mit dem Publikum, aber auch mit dem gemeinten oder besprochenen Künstler. Das ist natürlich ein Idealfall, der nicht immer im Alltag eintritt. Übrigens, darf ich vielleicht eines sagen noch, ist natürlich die Rolle der Kritik in diesem Sinne der auch schon jetzt hier zitierten Großkritiker vielleicht ein bisschen auch zurückgegangen, weil das Rezensionsfeuilleton nicht mehr so ganz im Zentrum der Medien steht. Die meisten dieser großen Kritiker waren vor allen Dingen Rezensenten. Und Goethe hat ja mal gesagt, schlag in Tod den Hund, er ist ein Rezensent. Das heißt also auch die Künstler fühlten sich manchmal von diesen Kritikern, die tatsächlich noch die Macht hatten über die Zukunft eines Buchs oder eines Theaterstücks oder eines Films zu entscheiden, oft auch verfolgt.
Von daher ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass dieser Typus so ein bisschen ausgestorben ist.
Es ist ein bisschen demokratischer vielleicht geworden, wenn wir das so nennen wollen, aber auch ein bisschen langweiliger. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich auch Publikumserwartungen, dass sich das alles verändert. Es gibt so einen in den Medien oft auch einen Schmeichelton. Jemand wird kaum, dass er ein bisschen was geschaffen hat, gleich zum Star hochgejatzt, wo manchmal das Wort Starlet schon reichen würde, ein Sternchen. Und da wäre ein bisschen, sagen wir mal, unaufgeregterer Ton, der trotzdem spannend ist, und das ist die Kunst, der trotzdem spannend ist, die Leute mitreißt, der farbig ist, der Neugier macht, wäre schön. Das fehlt mir manchmal in der heutigen Kritik.
Wie ist das denn eigentlich mit der Sache des eigenen Geschmacks? Ein Kritiker sollte ja wohl in der Lage sein, seinen eigenen Geschmack auch ein bisschen zurückzustellen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Geht das überhaupt, das so auszublenden?
Also die Geschmackskriterien sollten natürlich deutlich werden und ich glaube, man kann den Geschmack gar nicht wirklich zurückstellen. Das ist letztlich wie beim Kochen. Sie müssen einfach eine gewisse Erfahrung haben, um mit der Zunge abschmecken zu können. Ob Sie jetzt einen Wein probieren oder ob Sie ein Gericht kochen. Der Geschmack ist ganz wichtig und die Geschmacksbildung. Das setzt aber auch ein bisschen Erfahrung voraus. Das heißt, man sollte schon ziemlich viel gesehen, gelesen, gehört haben, bevor man sich öffentlich äußert. Was wiederum nicht geht, denn dann gäbe es ja nie den Berufsanfänger. Das ist ein bisschen das Verzwickte. Und am Anfang muss man deswegen ein bisschen immer über seine Verhältnisse schreiben oder sich äußern. Man muss also ein bisschen auch blöffen. Man muss ein bisschen so tun, als junger Kritiker, als wüsste man schon mehr, als man eigentlich wissen kann. Und das ist wiederum die Kunst.
Sie hatten es angesprochen, es ist heute ein bisschen ein anderer Kritikertyp unterwegs. Das Publikum hat ja vielleicht auch heute etwas andere Ansprüche, als das früher der Fall war. Vielen geht es auch ein bisschen um Service, so im Sinne von, lohnt es sich, das zu sehen, lohnt es sich, das Buch zu lesen, lohnt es sich, ein Ballett zu erleben. Ist das jetzt Niedergang oder vielleicht auch eher etwas, woran sich die Kritik auch orientieren sollte, nämlich an dem Publikum, für das sie schreibt?
Unbedingt. Also ich finde die Fragen, die Sie jetzt genannt haben, lohnt es sich das? Das ist die ganz legitime Frage des Publikums, des Lesers, des Hörers, des Zuschauers. Und das Problem ist eher bei einer bestimmten Form von Service-Journalismus, der zum Beispiel Kritik und Reportage und Interview und Featuren von etwas so, zu sehr mischt, dass da dann das Urteil, was dem Publikum diese Orientierung gibt, oft fehlt. Man darf da auch manchmal sich nicht zu sehr verbrüdern oder verschwistern mit Künstlern. Ich finde es zum Beispiel schade, dass sehr oft fehlt die klare Trennung von einer Kritik und von einem sozusagen einer Personality Story. Informationen über Künstler und Künstlerinnen unbedingt ja, aber dann auch Orientierung durch ein klares Urteil.
Jetzt ist ja auch noch das Problem, dass ja auch die Plätze für Kulturkritiken immer dünner werden. Also immer weniger Leute lesen eine Zeitung und noch viel weniger gleich mehrere. Diese klassische Kritik, steht die vorm Aussterben?
Glaube ich nicht. Es gibt diese Probleme. Trotzdem glaube ich, dass es immer wieder eine Neugier darauf gibt, von jemandem anderen, der etwas schon gesehen oder erlebt hat, erzählt zu bekommen, wie es denn war. Und lohnt es sich, dass ich das auch erlebe, dass ich dort auch hinreise. Es ist ja, wenn man sich ein Theater geht oder in ein Konzert oder in eine Oper, es ist ja auch immer wie eine kleine Lebensreise. Und da, glaube ich, sind Reiseführer nach wie vor gefragt, weil das Leben ist sozusagen eine Reise.
Danke an Peter von Becker. Er ist Kulturautor und Kritiker und er lehrt auch Kulturjournalismus an der Berliner Universität der Künste und er hat uns vieles erzählt über die Kritik und den Kritiker. Jetzt kann man mal einen begeisterten Kritiker hören, nämlich unseren Filmchecker Jan Tussing. Er hat sich das Kinodebüt von Regisseur Lars Montag angesehen, Einsamkeit und Sex und Mitleid. Der Film ist die humoristische Antwort auf die Lage der Nation in Sachen Liebe. Er lief schon auf der Berlinale und kommt diese Woche in die Kinos.
HR Info. Der Filmcheck mit Jan Tussing.
Eine Frau sagt immer, ich hätte keine Struktur mehr. Keine Struktur.
Einsamkeit und Sex und Mitleid, was im Titel an die deutsche Nationalhymne erinnert, ist eine Verkettung vieler Einzelschicksale. Die Lage der Nation in Sachen Liebe. Da ist Julia, eine Ärztin, die sich über eine Escort-Agentur den Callboy Vincent mietet. Der wiederum hat ein ganz spezielles Abkommen mit seiner Freundin Vivian. Da ist Julias Ex-Freund Uwe, der seine Fantasien mit der Internetbekanntschaft Janine auslebt. Und da wäre Thomas, ein Polizist mit latentem Rassismusproblem. Die vielen Menschen haben nichts gemeinsam, außer ihrer Einsamkeit, ihrer Suche nach Sex und etwas Selbstmitleid.
Die Schauspieler.
Jan-Henrik Stahlberg spielt den rassistischen Polizisten Thomas und Friederike Kempter seine schüchterne Kollegin Carla. Wenn die beiden ihre politisch völlig unkorrekten Sprüche klopfen, dann zucken wir als Zuschauer kurz zusammen. Darf der Polizist einen dunkelhäutigen Jungen als Bimbo beschimpfen und seine Mutter als Affenmutti? Stahlberg tut es einfach und das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Der gesamte Film ist großartig besetzt, auch wenn die meisten Schauspieler nicht unbedingt bekannt sind. Katja Bürkle spielt die exzentrische Künstlerin Janine, die sich Models übers Internet bestellt. Rainer Bock ist der frustrierte Vater. Eugen Bauder glänzt als cooler Callboy. Die 12 Schauspieler bewegen sich zwischen Pein und Peinlichkeit. Ihre Charaktere verbindet der Film zu einem großen Ganzen, in dem die einzelnen Episoden sich mehr und mehr zu einem Spinnennetz verweben, in dem sich die Figuren schließlich verfangen.
Der Regisseur.
Lars Montag ist hauptsächlich Fernsehregisseur und für seine Tatorte bekannt. Mit Einsamkeit und Sex und Mitleid gibt er sein Kinodebüt und das ist jetzt schon erfolgreich. Beim Deutschen Filmpreis war er gleich für 3 Lolas nominiert. Montag hat ein ausgeprägtes Gespür für Komik und seine Romanverfilmung nach dem gleichnamigen Buch von Helmut Krauser fängt die Stimmung des Buches gut ein. Hier liegen das Tragische und Groteske dicht beieinander. Dabei glänzt der Regisseur mit abgrundtief schwarzem Humor. Niemand wird geschont. Montag schafft dabei eine ganz eigene Stimmung. Am Ende sind wir selbst erstaunt, wie viel Sympathie wir für die Menschen mit ihren Tricks und Macken entwickelt haben.
Sehenswert?
Einsamkeit und Sex und Mitleid ist herausragend, eine der witzigsten Komödien seit langem. Die Situationskomik ist den fantastischen Schauspielern zu verdanken. Wenn Eva Löbau sich nach einer Sexszene am Boden rekelt und ihre Haare sich schmerzhaft im Roboterstaubsauger verheddern, dann bleiben die Bilder in Erinnerung. Das Figurenkarussell entwickelt sich langsam und die kleinen Geschichten sind dramaturgisch geschickt verwoben. Mit viel Witz und guten Pointen und auch einem guten Schuss Absurdität.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Einsamkeit und Sex und Mitleid von Lars Montag kommt diese Woche in die Kinos und unser Filmchecker Jan Tussing meint, unbedingt sehen. Wem weniger nach Kino und bewegtem Bild zumute ist, kann sich auch ganz andere Bilder ansehen. Fotografien werden Bilder ist eine ganz besondere Fotoausstellung über die Arbeiten der Schüler des Fotografenpaares Bernd und Hilla Becher und ihrer Düsseldorfer Fotoschule. Die Ausstellung ist zu sehen im Frankfurter Städel und DJ Matthias Westerweller alias Weller empfiehlt dringend einen Besuch.
HR Info. Kulturtipp.
Ich mag keine Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser, irgendwie kommen die nicht an mich ran. Hingegen, wenn ich ein Bild von Bernd und Hilla Becher betrachte, auf dem Fachwerkhäuser zu sehen sind, dann gefallen mir Fachwerkhäuser wiederum. Und jetzt in der Ausstellung im Städel Fotografien werden Bilder, die Becherklasse, sind diese Arbeiten von dem Künstlerpaar auch zu sehen, aber vor allen Dingen sind Fotografien der Schüler oder der Becherklasse zu sehen. Namen wie Volker Döhne, manche sind mir davon unbekannt, eben dieser. Andreas Gurski, ganz bekannt, wiederum Candida Höfer. Die Fotos sind alle sehr, sehr sehenswert. Diese Farbigkeit dieser Porträts von Thomas Ruff zum Beispiel oder jetzt in der aktuellen Ausstellung eben die Farbfotografien von Jörg Sasse sprechen mich auch heute noch sehr an. Man sieht auf den Fotos diese scheinbar banalen Gegenstände, Dinge wie eine Kochplatte, auf der irgendwie so ein Emaille-Topf steht. Das Ganze aber in einer Farbigkeit, die ins Auge springt. Man sieht Topflappen. Die Fotografen, die im Städel zu sehen sind, haben sich bewusst diese alltäglichen Dinge angenommen und haben die sichtbar gemacht. Alles in allem, Fotografien werden Bilder im Städel, eine Fotoausstellung in diesem ehrwürdigen Haus, das sich ja normalerweise eigentlich der Malerei widmet, solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Der H-Info-Kulturtipp von DJ Matthias Westerweller alias Weller. Die Ausstellung Fotografien werden Bilder ist noch bis zum 13. August im Frankfurter Städel zu sehen. Und auch für Bücherfans ist einiges geboten. Am Sonntag wird in Hessen der Tag für die Literatur begangen. Alle zwei Jahre wird dieses Ereignis vom Literaturland Hessen organisiert und ganz Hessen ist dabei. Über 200 Veranstalter laden dazu ein, Literatur aus und über Hessen zu entdecken. Sie öffnen ihre Häuser und bieten literarische Erlebnisse und Musik. Denn diesmal steht die Verbindung von Literatur und Musik im Mittelpunkt. Caroline Sinor von HR2 Kultur ist die verantwortliche Redakteurin für dieses große Ereignis. Was ist denn die Idee hinter dem Tag für die Literatur?
Die Idee ist eigentlich die Verortung von der Literatur, also dass wir die Literatur an ihren Entstehungsort bringen, also wo die Autoren geschrieben und gelebt haben und wo sie sich haben inspirieren lassen. Und wenn man dort dann die Literatur wieder hört, sich vorlesen lässt, bei Spaziergängen entdeckt, dann ist das natürlich ganz was anderes, als wenn man das zu Hause alleine liest. Also wir wollen die Verbindung von Ort und Text immer in den Mittelpunkt stellen.
Da passieren dann besondere Dinge.
Genau.
Und es gibt ja nicht nur so die üblichen Verdächtigen, die Veranstaltungsorte, wo man gewohntermaßen Lesungen erleben kann. An diesem Sonntag ist das anders. Da gibt es viel Neues zu entdecken und vor allem auch neue Locations. Wo kann man denn überall Literatur erleben?
Also ein Schwerpunkt ist natürlich immer die Natur, ja, dass man rausgeht und zum Beispiel Naturlyrik im Geopark hört oder im Arboretum Main-Taunus in diesem Waldpark Krimis, die in der Natur spielen, vorgelesen bekommt. Und es gibt Stadtspaziergänge auf den Spuren von Dichtern, von Autoren in Hessen. Und es gibt aber auch immer so ganz witzige, schöne Orte. Also mir gefällt zum Beispiel gut Marburger Autoren, die in Frohnhausen sich im Kuhstall treffen und dort lesen. Also Literatur im Kuhstall heißt die Veranstaltung dann auch. Und natürlich haben wir ganz viele Dichterhäuser, die ihre Türen öffnen. Also das Grimmhaus und Museum in Steinau an der Straße oder auch die Grimmwelt in Kassel oder das Büchnerhaus in Gordelau. Das ist so ähnlich wie beim Tag des offenen Denkmals, wo ja auch diese besonderen Orte alle öffnen. Aber beim Tag für die Literatur sind es eben Literaturdenkmäler tatsächlich, die zu erleben sind.
Diesmal steht vor allem die Verbindung von Literatur und Musik im Mittelpunkt und es gibt auch viel Musik zu hören. Das ist ja ein weites Feld. Also werden da jetzt eher so Gedichte vertont oder geht es mehr in Richtung Bob Dylan?
Bob Dylan hat, glaube ich, keinen Hessenbezug. Den haben wir noch nicht entdeckt. Wir suchen aber immer. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt beispielsweise Autoren, die zu Musik schreiben oder bei denen Musik sozusagen die Texte inspiriert hat. Also das findet auch in Marburg statt, eine Veranstaltung, bei der Autoren über Lebenslieder schreiben, also welche Lieder sie besonders geprägt haben zum Beispiel. Und dann sind auch viele so Singer-Songwriter oder neue deutsche Bands, die ja auch Autoren sind. Also zum Beispiel in Kassel, die Band heißt Wir bringen kalten Kaffee mit. Oder in Gießen, Emily's Giant, die haben auch Verbindungen zu der Region und da sind auch schöne Entdeckungen zu machen.
Also auch da ist ein sehr breites Angebot. Ich habe mal durch das Programm geguckt, es ist sehr umfangreich. Was sind denn aus deiner Sicht denn so diese besonderen Entdeckungen, von denen du gerade schon gesprochen hast?
Also ich habe persönlich tatsächlich im Bereich der Musik jetzt oder in der Verbindung von Literatur und Musik Entdeckungen gemacht, die mir ganz neu waren. Beispielsweise den Baba Hesselbach kennen wir ja alle. Das war der Autor Wolf Schmidt aus Friedberg. Und der Vater von diesem Wolf Schmidt, also dem Erfinder und auch dem Darsteller von Baba Hesselbach, das war ein Förderer von Paul Hindemith. Und bei einer Veranstaltung in Friedberg wird es auch darum gehen zum Beispiel. Also das war mir völlig unbekannt. Oder ich habe auch gelernt, dass Robert Louis Stevenson, der Autor der Schatzinsel, als 12-Jähriger mal in Bad Homburg war und die Musik des Kurorchesters ihn dort so beeindruckt hat, dass er wollte, dass er diese Musik in seiner Todesstunde hören wird.
All diese Dinge kann man erleben am Tag für die Literatur. Caroline Sinor hat uns darüber erzählt. Am kommenden Sonntag kann man in ganz Hessen Literatur erleben. Das komplette Programm gibt es im Internet unter dem Stichwort Tag für die Literatur. Und da findet man auch die Kasseler Band. Eben haben wir schon von ihr kurz gesprochen. Wir bringen kalten Kaffee mit. Zu sehen ist sie im Kunsttempel und jetzt zu hören.
Ja. Ey, sag mal, wovon sollen wir leben? Mutti überweist zwar monatlich für Miete und Spaghetti reicht doch eigentlich. Aber wovon sollen wir leben? Ab und zu Fritz Cola ist schon schick, schön und schick. Komm rüber, trink bei mir mit. Ich lade dich zu Cocktails ein, schon Anfang Juli. Und die Sonne scheint so schön, perlt so schön auf deinen Lippen. Ich gebe dir noch einen aus, mein Dispo reicht noch aus. Du hast dein schönstes Top an, du ziehst mich an, ich zieh mich aus. Wovon, 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 wovon sollen wir leben?
Hör mal, ich sag's dir, hör mal, ich sag's dir.
Der Autor und Zeichner Janosch begeistert nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern. Seine Bücher »Oh, wie schön ist Panama« oder »Post für den Tiger« sind Klassiker und Tiger, Ente, Frosch und Bär gibt es in allen erdenklichen Formen, vom Kuscheltier bis zum Anhänger. Am Freitag kann man Janosch in Wiesbaden persönlich erleben, dann eröffnet er nämlich eine Ausstellung in der Art Gallery Wiesbaden. Corinna Tertel über den Erfinder der Tigerente.
Und jetzt trippelten die drei die Straße entlang, immer die Straße entlang der Ferne entgegen. Aber die Ferne war ziemlich weit. Denn wenn sie irgendwo ankamen, war die Ferne nicht da, sondern weiter. In der Ferne.
Der kleine Bär und sein Freund, der kleine Tiger, suchen zusammen mit dem Reiseesel Mallorca einen Schatz. Das passiert in einem von den Büchern, die Janosch geschrieben hat. Zum Schreiben kam er eher zufällig. Zeichnen lag ihm. Für die Münchner Akademie für Künste hatte es aber nicht gereicht.
Ich suchte einen Job und da sagte mir jemand, so beiläufig in einem Café, sagte, mach doch mal ein Kinderbuch. Und ich dachte, ein Kinderbuch zu machen ist ganz leicht, weil das ja für Kinder ist. Und dann habe ich erst was gezeichnet, ging zum ersten Verlag, da hat gesagt, wissen Sie was, es ist nichts. Dann rief ich beim zweiten Verlag an, die sagten, wissen Sie was, wir brauchen kein Kinderbuch.
Doch bei einem Verlag klappt es mit Janosch, der eigentlich Horst Eckert heißt.
Und dann kam ich da rein und da saß einer wie ich da, hat einen Cognac da sitzen. Da sagt er, setz dich doch mal hin, wie heißt du? Und bevor ich das sagen konnte, hat er gesagt, du bist ja der Janosch, da klasse Name, da machen wir was draus.
Den Cognac trinken sie zusammen. Zum Schreiben braucht Janosch Alkohol. 40 Jahre lang kann er nicht ohne. Es war unter anderem der Alkohol, der ihm eine bittere Kindheit bescherte. Den Narben von damals versucht er in seinen Büchern zu entkommen, in einer etwas heileren, harmonischeren Welt, die er dort entwirft. Die polnische Germanistin Angela Bajorek hat Vertrauen zu dem scheuen Schriftsteller aufgebaut und eine Biografie über ihn rausgebracht.
Man konnte lesen, wie schwierig diese Kindheit war, der prügelnde Vater, die Mutter, die ihn auch geschlagen hat. Ich glaube, diese Momente kann man nie vergessen. Aber es ist eine Wunde, die im Laufe der Zeit vielleicht geheilt wurde.
Geboren ist Janosch in Oberschlesien. Später in Deutschland arbeitet er in Oldenburg und in Krefeld in Textilfirmen und entwirft auch Stoffmuster für Hemden. 1960 erscheint dann sein erstes Kinderbuch, die Geschichte von Walek, dem Pferd. Die Tigerente kennen Millionen von kleinen und großen Kindern. Den Mäusesheriff, Schnuddelbuddel, viele von seinen Figuren und Geschichten, die habe er heute vergessen, sagt Janosch. Seit den 80ern lebt er zusammen mit seiner Freundin und heutigen Frau Ines zurückgezogen auf Teneriffa. Er gilt als introvertiert und menschenscheu. Eigentlich brauche er eine Herzoperation, sagt er. Vor der drücke er sich aber. Aber er hat das erreicht, was er erreichen wollte.
Ich liege am liebsten in der Hängematte. Ja, Hängematte, das war der Traum meines Lebens und den habe ich jetzt erreicht. Ich habe etwa 14 Hängematten und mehr brauche ich in diesem Leben nicht mehr. Ich muss nur darauf achten, dass ich nie rausgehe oder rausfalle.
Sein Publikum jedenfalls findet immer wieder einen Schatz, wenn es seine Bücher aufschlägt. Mit den liebevollen Zeichnungen und den feinen, leisen und so lebensweisen Tönen.
Oh, Bär, sagte der Tiger, ist das Leben nicht unheimlich schön?
Ja, sagte der kleine Bär, ganz unheimlich.
und schön. Und da hatten sie beide verdammt ziemlich recht.
Corinna Tertl über einen verdammt ziemlich beliebten Autor und Zeichner. Janosch ist am Freitag um 18 Uhr in der Art Gallery Wiesbaden und eröffnet dort eine Ausstellung. Das war die Kulturlust. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.